D-Radio Wissen. Dienstag kompakt.
Diese ganze Geschichten von Piratenschätze, die fallen also eigentlich alle ins Reich der Legende.
Was? Die ganze Folklore, die wir uns so vorstellen, um Seeräuber, die ihre Beute vergraben, alle Schatzsuchen mit angekokelten Karten auf Kindergeburtstagen, alles ohne historischen Hintergrund? Ja, ihre wertvolle Beute haben Piraten nicht gehortet, sondern in der Regel gleich verprasst.
Kann man irgendwie auch verstehen, Piratenleben war normalerweise kurz und endete in der Regel entweder beim Schiffbruch, beim Tod im Gefecht oder am Galgen. Also wirklich nur die wenigsten Piraten haben ja das hohe Alter tatsächlich erlebt. Und da liegt man natürlich dann nicht auf der hohen Kante bei der Lebenserwartung.
Man kann mit ihr ziemlich arrogant aussehen, ziemlich cool, vielleicht auch ein bisschen sexy oder aber richtig mächtig scheiße mit der guten alten Sonnenbrille.
Man kann das hassgeliebte Accessoire aber nicht nur ästhetisch betrachten, sondern auch kulturgeschichtlich.
Zunächst diente die Sonnenbrille als reine Schutzbrille, ohne modischen Aspekt. So betrachten die Inuit ihre Welt aus Eis und Schnee durch einen...
Na, was soll das denn jetzt hier? Hallo, durch den Schlitz kann ich ja gar nichts sehen, ey. Und hart ist sie auch noch. Nö.
Genau, durch einen Schlitz. Die Eskimo-Sonnenbrillen waren nämlich aus Knochen, genauer aus Seehundrippen von Hand geschnitzt und wurden unter der Kapuze mit Schnüren am Kopf festgebunden.
Jetzt tu mir das Ding vom Kopf runter.
Das Ergebnis des Berichts auch dieses Jahr, der Mensch ist aller Wahrscheinlichkeit nach schuld am Klimawandel.
Vielleicht dachtet ihr, das sei längst sicher. Ganz so einfach ist es nicht. Im neuesten Bericht des Weltklimarates taxieren die Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeit aber immerhin auf über 90%. Die Forscher schreiben außerdem,
zum Beispiel, dass sich unser Kontinent stärker erwärmt als die anderen Kontinente, zumindest im globalen Mittel. Also seit 1979 hat sich Europa im Durchschnitt um 0,44 Grad pro Jahrzehnt erwärmt und der globale Mittelwert ist 0,27. Das heißt, bei uns wird es sogar stärker wärmer.
Wenn wir an Piratenfilme denken, dann ist ganz klar das Holzbein, das spielt eine wichtige Rolle, die Augenklappe, aber auch die Schatzkarte. Ohne die kommt kein Film aus, weil es gibt ja immer auch irgendwo einen Schatz, den es zu bergen gilt. Wir kennen das, wie gesagt, aus allen Piratenfilmen, aus allen verschiedenen Jahrzehnten. Und inzwischen kommt ja sogar auch kaum ein Kindergeburtstag mehr aus, ohne Piratenschatz und ohne die Suche nach demselben. Stellt sich jetzt aber wirklich die Frage, haben Piraten früher wirklich Truhen mit Perlen, mit Silberschmuck, mit Goldtalern im Sand von einsamen Inseln vergraben, dann noch schnell eine Karte gezeichnet, um dann den Schatz später wiederzufinden? Einer, der uns darüber mehr sagen kann, ist Jan Markus Witt. Er ist Historiker des Deutschen Marinebundes. Herzlich willkommen.
Moin.
Herr Witt. Würde es sich tatsächlich lohnen, wenn ich jetzt losgehe, auf einer Karibikinsel anfange zu graben?
Ach, wissen Sie, wenn das so wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht in Labö sitzen, sondern irgendwo auf den Malediven in der Sonne mit einem kühlen Getränk in der Hand. Nein, also ich glaube, ich muss Sie und die Hörer enttäuschen. Also diese ganzen Geschichten von Piratenschätze, die fallen also eigentlich alle ins Reich der Legende.
Also ins Wasser?
Ja, oder in den Sand, nicht? Je nachdem, wie man es denn nun nimmt.
Aber es ist ja schon so, also Piraten leben davon, Schiffe zu überfallen und die Schätze, die dort an Bord sind, zu rauben. Was haben denn die Piraten anstelle dessen mit ihrer Beute gemacht?
Also ganz kurz gesagt, sie haben es da schlicht und einfach verprasst. Also es gibt da eben schöne Berichte aus der Zeit von Captain Morgan, dem man ja auch immer nachsagt, nicht? Er ist ja ein großer, erfolgreicher Pirat gewesen.
Das war in welcher Zeit ungefähr?
Das war im 17. Jahrhundert, mhm. Nicht? Also das ist tatsächlich auch einer der wenigen Piraten, die also ein bisschen weiter gedacht haben als bis zum nächsten Vollrausch. Der hat sich nämlich da auf Jamaika große Ländereien angeschafft, nicht? Also während eben seine Kameraden das Geld dann in den Kneipen in Jamaika versoffen und verzockt haben. Ja. Also man kann sagen, die Piratenschätze sind eigentlich relativ schnell wieder gleich in den Wirtschaftskreislauf zurückgekehrt. Nicht? Also das diente mehr oder weniger so der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung, um es mal vielleicht so auszudrücken.
Also Sie haben es nicht auf die hohe Kante gelegt für schlechte Zeiten?
Nee, die wenigsten tatsächlich. Nicht? Aber kann man irgendwie auch verstehen, Piratenleben war normalerweise kurz und endete in der Regel entweder beim Schiffbruch, beim Tod im Gefecht oder am Galgen. Also wirklich nur die wenigsten Piraten haben ja das hohe Alter tatsächlich erlebt. Und da legt man natürlich dann nichts auf der hohen Kante bei der Lebenserwartung.
Ist es denn auch so, dass Piraten vielleicht auch ein bisschen aufpassen mussten, wo sie an Land gingen und wo sie überhaupt das Geld ausgeben konnten?
Das kommt natürlich noch hinzu. Und vor allem, man darf ja nun eins nicht vergessen, nicht? Dass also die wenigsten Piraten tatsächlich so die klassischen Piratenschätze erbeutet haben. Gab es natürlich auch diese Fälle, wo also Schiffe voll Gold und Silber aufgebracht wurden, aber in der Regel waren das ja Handelsschiffe. Gerade so im 18. Jahrhundert. Nicht? Also da saßen die daneben nicht auf dem Kistchen Goldmünzen und Juwelen, sondern hatten eben eine Ladung Seide oder was auch immer. Und das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt gleich umsetzen kann. Nicht? Also das heißt, die mussten das verkaufen und das natürlich wieder zu Schleuderpreisen. Und das heißt natürlich auch wieder, nicht die Piraten wurden reich, sondern eigentlich die Hehler.
Das heißt, die Piraten haben durchaus dann das, was sie da erbeutet haben, weiterverkauft an Hehler und haben das Geld dann aber wieder verprasst.
Ja, beziehungsweise haben das dann wieder eingetauscht gegen Waren, die sie denn dringend benötigt hatten. Die konnten ja nun schlecht auch in irgendeinen Hafen segeln, um das Schiff ausbessern zu lassen. Nicht? Also die haben dann eben versucht, also teilweise auch Schiffe aufgebracht, schlicht und einfach, um Proviant zu bekommen. Nicht? Die konnten ja nun schlecht, davon mal abgesehen, dass es damals noch keine Supermärkte gab, aber schlecht in den nächsten Hafen segeln und sich dann dort eindecken. Das heißt, also die waren natürlich dann auch darauf angewiesen, sich das Lebensnotwendige zusammenzurauben. Und was dann sozusagen dabei abfiel, da gab es dann eben windige Geschäftsleute und auch findige Geschäftsleute, die damit eben gute Geschäfte gemacht haben. So ist beispielsweise New York recht wohlhabend geworden Anfang des 18. Jahrhunderts.
Also New York ist reich geworden dadurch, dass es den Piraten dann die Schätze abgekauft hat.
Ja, nicht? Also das hing auch mit dem damaligen Wirtschaftssystem zusammen. Nicht? Damals war New York ja noch Teil einer Kolonie Großbritanniens. Nicht? Also die Briten waren ja da die Kolonialherren. Die sind dann ja erst 80 Jahre später unabhängig geworden. Und es gab die sogenannten Navigationsakten, die also damals auch das Wirtschaftsgefüge geregelt haben. Also die Idee war, die Kolonien produzieren die Rohwaren und beziehen dafür die Fertigwaren aus England, aus dem Heimatland. Sollte natürlich die englische Wirtschaft schützen. Was allerdings bedeutete, aufgrund der großen Entfernung waren natürlich diese Waren sehr, sehr teuer. Und so entwickelte sich dann relativ schnell dann auch ein lebhafter Schmuggel. Und da klinkten sich dann eben auch die Piraten gerne ein, weil die natürlich dann so begehrte Waren wie hochwertige Stoffe, wie beispielsweise Seide aus China, Gewürze aus Indien, also alles, was gut und teuer war, natürlich zu sehr günstigen Preisen anbieten konnten. Nicht? Und das war damals wie heute, wenn der Preis stimmt, stellt keiner zu viele Fragen. Und so kam dann eben diese Waren auch nach England und damit haben sich dann eben tatsächlich einige Kaufleute ein bedeutendes Vermögen erworben. Nicht?
Jetzt müssen wir aber trotzdem mal klären, unser Wissen ist voll von Schatzkarten und Piratenschätzen. Wie ist es denn zu diesem Mythos überhaupt gekommen?
Das geht eigentlich auf zwei literarische Werke zurück. Nicht? Das eine ist Edgar Allan Poe mit seiner berühmten Erzählung Der Goldkäfer. Nicht? Also es gibt tatsächlich so zwei, drei Hinweise auf verborgene Schätze. Einer davon war eben der Schatz von Captain Kidd. Der hat also tatsächlich Teile seines Vermögens versteckt. Das hing aber nicht damit zusammen, dass er da nun irgendwas auf die hohe Kante liegen wollte, sondern das war auch einer der Piraten, die also quasi wieder zurück wollten in die Legalität. Ist jetzt eine lange Geschichte, die auch viel zu weit führt, aber wie gesagt, er betrachtete sozusagen seinen Schatz in gewisser Weise auch als Verhandlungsmasse, wollte damit sozusagen sich die Rückkehr ins bürgerliche Leben erkaufen.
Und damit er es nicht vergisst, wo er es versteckt hat, hat er dann auch eine Schatzkarte dazu gemalt.
Das weiß man nicht. Aber diese Geschichte von diesem Schatz, der dann tatsächlich nachher auch wieder gefunden, also es hat Captain Kidd nichts geholfen, der hat sein Leben am Galgen beendet. Und übrigens aus dem Geld wurde dann das Greenwich Hospital gebaut in London, beherbergt heute übrigens das britische Marinemuseum oder Maritime Museum. Also insofern war das Geld gut angelegt, wie ich finde. Nicht? Aber diese Geschichte über diesen Schatz, die hat dann Edgar Allan Poe dann im 19. Jahrhundert zu seiner Erzählung inspiriert, Der Goldkäfer, in der ein Einsiedler nach der Entschlüsselung seines Geheimcodes einen vergrabenen Schatz findet. Und so richtig populär wurde die Idee dann natürlich mit Robert Louis Stevensons Roman Die Schatzinsel. Nicht? Da spielt natürlich eine Schatzkarte und ein vergrabener Piratenschatz die zentrale Rolle. Und ich gestehe auch, es ist tatsächlich bis heute eines meiner Lieblingsbücher. Also ich finde das unheimlich toll.
Und weil es so schön ist, haben wir das beibehalten mit dem Wunsch, dass es Schatzkarten gab.
Ist doch eine tolle Geschichte, nicht? Also ich meine, irgendwie muss man ja die Handlung voranbringen. Und ich glaube mal, wenn man so einen Piratenfilm drehen würde, wie so eine Dokumentation, wäre das fürchterlich langweilig. Nicht? Also da würden die ja nur noch auf dem Meer hin und her segeln auf der Suche nach einer Beute, während das Wasser und der Proviant Gehirn knapp wird, das will doch keiner sehen.
Nein.
Nicht? Und
da gucken wir lieber die richtigen.
Dann eben die Schatzkarten, die die ganze Haltung der wieder in Schwung bringen. Und sowas guckt man sich dann doch gerne an mit einer großen Schüssel Popcorn zwischen den Knien.
Jan Markus Witt war das, Historiker des Deutschen Marinebundes. Er hat uns aufgeklärt über die Wahrheit zum Thema Schatzkarten und Piratenschätze und dass wir trotzdem weiter an sie glauben dürfen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Es könnte sich wieder lohnen, im Internet nochmal nach den Lieblingsmusikvideos zu suchen. Denn seit heute gibt es den Musikdienst Vivo auch in Deutschland. Und im Gegensatz zu YouTube hat sich Vivo mit der Verwertungsgesellschaft GEMA über die Bezahlung der Musikrechte geeinigt. Das heißt, dass dort auch Titel zu finden sind, die bei YouTube gesperrt sind. Wie viel Vivo dafür an die GEMA zahlt, ist nicht bekannt. Der neue Dienst gehört Sony und dem Musikkonzern Universal Music. Er finanziert sich über Werbung. Nach jedem dritten Video gibt es einen Werbeclip. Vivo gibt es schon in 12 anderen Ländern. Dort kooperiert der Dienst mit YouTube. In Deutschland hat er ein eigenes Büro eingerichtet.
In einer Menschenmasse zielsicher eine Person identifizieren. Dafür benutzen Sicherheitsbehörden inzwischen immer häufiger auch Computerprogramme. Die Londoner Polizei vertraut allerdings bei diesem Thema mehr auf Menschen. Die Vancouver Sun schreibt, dass Scotland Yard eine Polizeieinheit gebildet hat, die auf Gesichtserkennung spezialisiert ist. Dabei setzt sie auf Menschen, die die Fähigkeit haben, sich tausende Gesichter zu merken und auch wiederzuerkennen. Das Phänomen ist unter dem Namen Prosopopnie bekannt. Schon nach den Unruhen von London vor 2 Jahren hatte die Polizei sich von der Spezialeinheit unterstützen lassen, um Verdächtige eindeutig zu identifizieren. Besonders begabte Gesichtserkenner sollen dabei 30% der Verdächtigen erkannt haben. Die Trefferquote der Software soll dagegen im einstelligen Bereich gelegen haben.
Ein Staubsauger für die Meere soll die Quallenplage beseitigen. Südkoreanische Wissenschaftler haben einen schwimmenden Roboter entwickelt, der pro Stunde bis zu 900 Kilogramm Quallen aus dem Wasser saugen soll. Das Magazin Popular Science berichtet, dass die Roboter sich selbstständig bewegen und mit Kameras nach den Glibbertieren suchen. Sie planen angeblich sogar selbst ihre Routen. Die angesaugten Quallen werden danach mit einem Propeller geschreddert. Laut dem Bericht entsteht der koreanischen Fischindustrie durch Quallen jedes Jahr ein Schaden von rund $280.000.
Man kann mit ihr ziemlich arrogant aussehen, ziemlich cool, vielleicht auch ein bisschen sexy oder aber richtig mächtig scheiße mit der guten alten Sonnenbrille. Und man kann, obwohl sie sehr klein ist, sich hinter ihr hervorragend verstecken. Aber eine Frage, die ich bislang noch nicht geklärt habe, seit wann setzen wir uns verdunkelte Gläser auf die Nase und was war eigentlich die Initialzündung, um darüber überhaupt erst nachzudenken? Die Fragen klärt für uns jetzt Julia Speiker.
Ja, meine Brille ist genau wie ich, cool und heiß begehrt.
Heino hat seiner Sonnenbrille also ein Liebeslied geschrieben. Naja, zumindest könnte meine Sonnenbrille fast Komplexe kriegen. Braun-beige, keine besondere Marke, schlicht. Schützt eben vor der Sonne. Gut, ich möchte sie in manchen Momenten nicht missen. Zum Beispiel beim Gang zum Bäcker, wenn das Gesicht noch nicht in Hochform ist und dann auch noch zufällig der schnieke Nachbar von nebenan auf der Straße steht. Fest steht, ich bin kein Sonnenbrillenfetischist. Fand sie früher sogar mal richtig uncool.
Nee, sorry, uncool? Nee, Alter, cool, ey, die 80er, klasse, ey.
Genau, darf ich vorstellen, Sven, oder besser Sven aus Berlin, ist in den 80ern hängen geblieben, so gut wie nie ohne schwarze Lederjacke und Sonnenbrille anzutreffen.
Richtig.
Bis sie für Sven und viele andere allerdings zum coolen Schick der 80er avancierte, hat die Sonnenbrille verschiedene Entwicklungsstadien durchgemacht. Je nachdem, wie und wo sie eingesetzt wurde. Zunächst diente die Sonnenbrille als reine Schutzbrille, ohne modischen Aspekt. So betrachten die Inuit ihre Welt aus Eis und Schnee durch einen...
Na, was soll das denn jetzt hier? Hallo, durch den Schlitz kann ich ja gar nicht sehen, ey. Und hart ist sie auch noch. Nö.
Genau, durch einen Schlitz. Die Eskimo-Sonnenbrillen waren nämlich aus Knochen, genauer aus Seehundrippen von Hand geschnitzt und wurden unter der Kapuze mit Schnüren am Kopf festgebunden.
Jetzt tu mir das Ding vom Kopf runter.
Dann wäre da noch die Sonnenbrille Kaiser Neros zu erwähnen. Er habe sich angeblich die Gladiatorenkämpfe durch einen grünen Smaragd angeschaut. Und im 17. Jahrhundert versuchte man Augenentzündungen durch grün oder gelb gefärbte Gläser zu kaschieren. Mit der Mobilität kommt dann die Eisenbahnbrille oder Reisebrille auf. Kein Luxusgut, nein. Eher Mittel zum Zweck, denn die Reisenden der Holzklasse hatten weder Fenster noch ein Dach über dem Kopf. Je nach Witterung, Regen, Wind oder Staub, inklusive schwarzem Dampflokomotivenrauch.
Was ist denn hier los, ey?
Grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.
Doch dann der Aufschwung für die getönten Gläser. Das Automobil, der Motorsport und die Kunstfliegerei machen die Sonnenbrille salonfähig. So bringt 1936 Ray-Ban, die Tochterfirma von Bausch und Lomb, die Pilotenbrille Aviator auf den Markt. Das erste Sonnenschutzglas in Serie. Sie wird zum Prototyp der zur Schau getragenen Coolness in Amerika. Lässig und doch dynamisch und zunächst sehr exklusiv.
Na, das lasse ich mir gefallen. Kiekse, Kleine. Kiekse. Oh, das hast du noch nie gesehen, wa?
Das zweite Erfolgsmodell von Ray-Ban wird ein Weltstar und kommt 1952 auf den Markt. Die Wayfarer.
Es sind 106 Meilen nach Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten. Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen.
Das war später. 1980 bei den Blues Brothers. Aber zuerst macht James Dean das Brillenmodell zum Kultobjekt. Insgesamt wird die Sonnenbrille nach dem Zweiten Weltkrieg zum Botschafter auf der Nase, wird als modisches Accessoire im Film eingesetzt und gibt sofort einen Wink darauf, ob es sich um eine Diva,
well, hello, boys,
einen Gangster, einen Agenten oder einen Egozentriker handelt. Auch Designer entdecken die getönten Brillengläser, die den eigenen Blick verhüllen und zum ungehinderten Beobachten einladen. Die Sonnenbrille wird zum Mittel der Selbstinszenierung für jedermann. Und sie bietet die Möglichkeit, sich von den Mitmenschen abzuschotten und die eigenen Emotionen zu verstecken. Wie etwa bei Frühstück bei Tiffany, als Audrey Hepburn als Holly Golightly mit übergroßer Sonnenbrille nach einer durchfeierten Nacht in der Morgensonne aus dem Taxi steigt. Sie wahrt so die perfekte Form.
Hallo? Was denn jetzt los, ey? Schwarzer Fummel, Perlenkette. Das ist doch nicht euer Ernst, oder?
Sie wahrt die perfekte Form im schwarzen Abendkleid und Perlenkette und versteckt hinter den großen dunklen Gläsern ihre Einsamkeit und Melancholie. Aber auch die Politik entdeckt den Sichtschutz für sich. Und das vor allem im negativen Sinne. Diktatoren wie Kim Jong-il, Pinochet oder Gaddafi präsentieren mit einer riesigen Sonnenbrille ihre Macht, geben sich geheimnisvoll, distanziert und transportieren die Botschaft, sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Es wäre für uns undenkbar, wenn sich demokratisch gewählte Politiker wie Angela Merkel zu offiziellen Anlässen mit Sonnenbrillen zeigen würde.
Die Angie mit der Sonnenbrille. Das lasse ich mir gefallen, wa? Die Angie. Sonnenbrille.
Und dann wiederum gibt es Leute, die man sich kaum ohne Sonnenbrille vorstellen kann. Entweder aufgrund eines Handicaps wie bei Ray Charles und Stevie Wonder oder bei Exzentrikern wie Karl Lagerfeld, Udo Lindenberg und Elton John. Die Sonnenbrille ist also nicht nur modisches Accessoire, sondern viel mehr. Sie kann kulturelles, politisches und soziales Symbol sein. Tja, und für mich ist meine Sonnenbrille am Sonntagmorgen unersetzlich, wenn ich zum Bäcker muss. Dann, nur genau dann, bin ich so verliebt in meine Brille wie Heim.
Ja, meine Brille ist genau.
Julia Speiker war das mit einer kleinen Kulturgeschichte der Sonnenbrille.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Netzreporter.
Alles so schön bunt hier. Unsere heutige Reise wird uns in längst vergangene Zeiten führen, als Websites bis zu einer Minute lang luden. Die meisten Menschen, die Mitte der 1990er im World Wide Web unterwegs waren, vermissen diese meditative Geduldsübung nur in geringem Maße. Nähern wir uns zuerst dem markantesten Merkmal, der Gestaltung damaliger Webseiten. Tragen Sie bitte eine Sonnenbrille, denn die Menschen betraten Design-Neuland. Nur Grundfarben durften anscheinend Verwendung finden. Knallgrün, Tiefrot, Schreigelb. Wir nähern uns den Webseiten vor einem typischen Ausgabegerät, einem etwa 20x20 cm großen Röhrenbildschirm. Da passt nicht viel drauf, alles ist eng gruppiert. Und wundern Sie sich nicht über die Allgegenwart der Schriftart Comic Sans. Auch ihre Ohren können sich auf etwas gefasst machen. Automatisch abgespielte Musik. Doch erst, wenn sie allenthalben auf animierte Figuren stoßen, die um ihre Achse rotieren, Gase aus Körperöffnungen stoßen oder irgendetwas anderes total Niedliches machen, wissen sie, ich bin am Ziel der Reise. Um das Erlebnis zu vertiefen, verwenden wir eine spezielle Zeitmaschine, den Geocitizer. Eine beliebige Website dort eingeben, Knopf gedrückt und schon erstrahlt sie im besten 90s-Glanz. Bis zu einem Drittel der Webaufrufe machte das Seiten-Selbstbauportal Geocities damals aus. Mit dem Geocitizer nun wirken selbst mit Designpreisen behangene Websites, als ob sie ein 14-Jähriger 1996 zusammengeklickt hätte. Und damit zurück ins Netz.
Alle 5 bis 6 Jahre wird der Weltklimabericht veröffentlicht. Das Original hat so circa 1000 Seiten, auf denen sich Wissenschaftler aller Welt mit ihren Ergebnissen, Schlussfolgerungen, Sorgen und Ängsten ausbreiten dürfen. Und dann gibt es noch eine alltagsnutzerfreundliche Version, runtergebrochen auf ungefähr 30 Seiten. Das Ergebnis des Berichts auch dieses Jahr: Der Mensch ist aller Wahrscheinlichkeit nach schuld am Klimawandel. Bei mir im Studio ist mein Kollege Volker Mrazek, er ist Wissenschaftsjournalist. Volker, was wird sich denn für uns hier in Deutschland oder meinetwegen auch in Europa verändern?
Also man kann schon mal festhalten, im Bericht steht, es gibt schon Veränderungen in Europa. Zum Beispiel, dass sich unser Kontinent stärker erwärmt als die anderen Kontinente, zumindest im globalen Mittel. Also seit 1979 hat sich Europa im Durchschnitt um 0,44 Grad pro Jahrzehnt erwärmt. Und der globale Mittelwert ist 0,27. Das heißt, bei uns wird es sogar stärker wärmer. Für den Klimarat ist auch wahrscheinlich, dass Hitzewellen in weiten Teilen Europas häufiger geworden sind. Wir erinnern uns an das Jahr 2003, Deutschland, Frankreich, oder 2010, Russland, starke sommerliche Hitzewellen. Und genauso wahrscheinlich ist für den Weltklimarat, dass Starkniederschläge in Europa, in Zentraleuropa, in ihrer Stärke oder Intensität zugenommen haben.
Für einen wissenschaftlichen Bericht kommt das Wort wahrscheinlich unwahrscheinlich häufig vor.
Das zieht sich sogar durch den Bericht. Also es gibt so eine Terminologie. Es gibt zum Beispiel Dinge, von denen der Weltklimarat sagt, die sind extrem wahrscheinlich oder fast definitiv. Virtually certain, also so gut wie sicher. Das ist die höchste Kategorie. Es gibt aber auch Sachen, wo der Weltklimarat sagt, es gibt so eine mittlere Zuverlässigkeit, dass ein Trend überhaupt so ist, wie wir ihn sehen. Das hat damit zu tun, dass in manchen Regionen viele Messdaten da sind und in anderen, zum Beispiel in der Südhemisphäre, relativ wenige. Und dann kann man auch schlecht verlässliche Trendaussagen geben.
Was kommt denn wahrscheinlich klimatisch dann auf uns zu?
Ja, sehr wahrscheinlich haben wir diesmal sogar. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass die Temperaturen in ganz Europa weiter ansteigen. Also wenn wir weiter Treibhausgase emittieren, was ja wahrscheinlich ist oder fast sicher ist. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Hitzewellen in der ganzen Region häufiger und intensiver werden und auch länger andauern. Das ist ganz interessant. Das hat damit zu tun, dass wir Hitzewellen auch schon gesehen haben, wie die in Russland, wo der Boden sehr stark austrocknet. Und wenn kein Wasser mehr im Boden ist, dann gibt es keine Verdunstungskälte mehr. Also es verdunstet kein Wasser mehr und dann kann die Erwärmung oder diese Hitzewelle länger andauern. Und das sieht man hier in Zentraleuropa. Das ist ein Fazit, das der Weltklimarat zieht. Dann gibt es eine Unterscheidung, die er macht zwischen Winterhalbjahr und Sommerhalbjahr. Er sagt, die Zunahme von Niederschlägen und von Stürmen werden wir vor allem im Winter sehen. Also da werden wir mehr Winterregen und möglicherweise heftigere Winterstürme haben. Im Sommerhalbjahr dagegen kaum eine Veränderung. Da gibt es keinen klaren Trend beim Niederschlag und nur ein mittelgroßes Vertrauen in diese Aussage.
Warum spielt der Weltklimabericht eine so große Rolle? Der wurde ja jetzt fast schon händeringend erwartet.
Ja, das liegt am Auftrag, den dieser Expertenausschuss hat. Also dieser Auftrag stammt von den Vereinten Nationen. Ende der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre bis Ende der 80er Jahre wurde man sich eigentlich mal so richtig der Bedrohung bewusst, die darin liegt, dass sich das Klima möglicherweise erwärmt. Damals war das ja mehr oder weniger noch eine Theorie, dass der Mensch das auch befördert. Und dann hat man eben beschlossen, ein wissenschaftliches Gremium einzurichten, das der Politik Bericht erstattet und dann eine Entscheidungshilfe liefert. Das war 1988, also genau vor 25 Jahren. Und seither sind 5 Berichte, dieses IPCC, wie er sich englisch abkürzt, erschienen. Und jeder Band war im Grunde sowas wie eine Bibel der Klimaforschung. Und darauf beruft man sich jetzt. Und das ist die Grundlage auch für internationale politische Verhandlungen.
Wieder erwarten befinden wir uns ja jetzt schon seit 98 auf einem Temperaturplateau, also jetzt nichts wirklich mit Anstieg, mit einem kontinuierlichen, sondern es bleibt eigentlich ja schön konstant. Wie kommt das? Haben die Modelle da versagt?
Also zunächst muss man festhalten, das letzte Jahrzehnt, über das wir dann ja sprechen, war schon das wärmste in der jüngeren Historie. Also nochmal ein bisschen wärmer als die vorhergehenden. Aber tatsächlich sieht man seit 1998 nicht mehr so einen weiteren, krasseren Anstieg. Und da sagte der Bericht, das hat mit interner, natürlicher Variabilität im Klima zu tun. Also wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch natürliche Klimaschwankungen im System gibt.
Genau, das Klima ändert sich auch mal von alleine.
Genau. Und die Modelle, die Klimarechenmodelle, die werden ja immer mit diesen Treibhausgasen, die der Mensch emittiert, gefüttert. Das heißt, natürliche Schwankungen sehen die nicht unbedingt. Und es ist tatsächlich so, im letzten Bericht von 2007 hieß es, unsere Modelle sagen, diese Erwärmung wird sich weiter fortsetzen mit 0,1 bis 0,2 Grad pro Dekade. Und jetzt heißt es im Bericht, es gibt zumindest, das ist sehr neue Forschung in dem Feld, aber es gibt Ideen, was dahinter stecken könnte. Zum Beispiel ist die Sonne momentan sehr, sehr schwach in ihrem 11-jährigen Zyklus. Es gab eine Reihe von Vulkanausbrüchen zwischen 2008 bis 2011. Kleinere, die pusten Aerosol in die Stratosphäre, in das zweite Stockwerk der Erdatmosphäre, und dieses Aerosol, dieser Schwebstaub, hat eine abkühlende Wirkung. Dann gibt es im tropischen Pazifik eine Kaltphase im Moment, 98 dieses Jahr, das war ein El Niño, erinnern wir uns vielleicht noch, kennt man auch mittlerweile den Begriff so, da wütet das Wetter weltweit. Das hatten wir seither nicht mehr, sondern eher eine Kaltphase, der Pazifik spielt eine große Rolle im Klimageschehen. Wenn es da kalt ist, dann dämpft das auch so ein bisschen die Erwärmung, und dann ist auch noch Energie, die wir zusätzlich im System sehen, in den tieferen Ozean stärker verfrachtet worden. Das sind alles mögliche Erklärungen.
Noch ganz kurz, was ist neu und was ist anders in diesem Bericht im Vergleich zum letzten Bericht von 2007?
Also es hat sich gar nicht so viel verändert, und der Vorsitzende des IPCC hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, wir stellen fest, schon der Bericht von 2007 war exzellent. Wir müssen nichts revidieren, was wir da berichtet haben.
Weiß man gar nicht, ob man das so möchte, ne?
Nee, es ist so, dass jetzt die Klarheit noch größer ist. Wir kommen wieder auf diese Terminologie zurück. Es ist jetzt tatsächlich, so heißt es im Bericht, extrem wahrscheinlich, dass der Mensch an der Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts maßgeblich beteiligt ist. An einer Stelle heißt es sogar, es ist klar. Also da ist größere Sicherheit da und mehr Vertrauen in die Ergebnisse der Klimaforschung.
D-Radio Wissen. Dienstag kompakt.